Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 16. Dezember 2022. Andreas hat sich schon gekümmert darum, um euch zu sagen, wie unser Wetter wird. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, wie soll das Wetter werden? Wir haben im Moment es wieder etwas wärmer. Nachdem wir jetzt eine wunderbare Weihnachtsstimmung durch den vielen Schnee hatten, wird es jetzt plötzlich wieder plus 2 Grad und es matscht vor sich hin. Nicht besonders attraktiv, aber am morgigen Tag soll die Sonne wieder rauskommen, aber es bleibt dann ein bisschen wärmer. Ich hoffe mal, dass wir dann zu Weihnachten vielleicht doch noch ein bisschen Schneedecke bekommen.
Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wir nehmen die Dinge, wie sie kommen, ob mit Schnee oder ohne Schnee. Dafür ist in Deutschland viel, gerade im Süden, viel Schnee gefallen. Und das hat ja doch auch immer eine wunderschöne Stimmung. Und mit dieser wunderschönen Wochenendstimmung gehen wir in die aktuellen Meldungen. Und siehe, wir staunen, wir schlucken, wir glauben es nicht. Die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel hat die Massenmedien in der Corona-Politik gesteuert. Das sind die Nachrichten, die uns heute erreicht haben. Das meldet zum Beispiel die Junge Freiheit. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, nur in der Corona-Politik? Wie interessant, denn eins ist klar, darüber hat auch der leider schon verstorbene Top-Journalist Udo Ulfkotte geschrieben, wie nämlich die Kanzlerin sehr regelmäßig Medientische einberufen hat, um auch den Herrschaften in den Chefredaktionsstuben zu sagen, wo es lang geht. Also neu ist das nicht, aber es ist jetzt ans Tageslicht gekommen. Und wie ist es ans Tageslicht gekommen? Es ist ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages und da wird ein vernichtendes Urteil gefällt über das Zusammenwirken von Kanzlerin und Medien. Andreas, ich glaube, mit dem Begriff Hofberichterstatter liegst du vollkommen richtig. Wie ist das Ganze rausgekommen? Der stellvertretende Parlamentspräsident Wolfgang Kubicki von der FDP, der diese Studie in Auftrag gegeben hat, der nennt die Journalistengespräche von den damaligen Bund-Länder-Konferenzen rechtlich fragwürdig. Gegenüber dem Tagesspiegel hat er gesagt, niemand könne nachvollziehen, welche Kriterien die Bundesregierung bei der Auswahl ihrer Gesprächspartner angelegt habe.
Naja, und das ist tatsächlich der Beweis für die Hofmedien, so wie wir es nennen, oder Hofberichterstatter. Also das ist wirklich wichtig und das hat sich bei mir schon richtig eingeprägt, dieser Begriff. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht übersehen, dass immer wieder dargestellt wird in bestimmten Nachrichtensendungen, wie wir aus internen Regierungskreisen erfahren haben. Das heißt, hier wird ja sogar zugegeben, dass hier letztendlich ein Souffleur in den Regierungskreisen schon sitzt, der also im Vorfelde die Hofmedien dann schon mal informiert. Und mich würde es nicht wundern, wenn Frau Merkel dann in die Geschichte eingeht mit Herrn Kim Jong beispielsweise, oder Kim Jong heißt er, glaube ich, wo wirklich hier eine Diktatur in der Reinkultur dargestellt wird. Wenn wir das Ganze jetzt verbinden, die Corona-Politik, die Einflussnahme in die Medien, das heißt also die Kontrolle der Medien, gleichzeitig mit dem Minsker Abkommen das gesamte Bild abrunden, womit man letztendlich versucht hat, einen Krieg vorsorglich zu planen, so zeigt sich zumindest das Bild. Das heißt also, Frau Merkel auch ein Fall für das Kriegstribunal in Den Haag eventuell sogar wäre. Also da zeigt sich ein gesamtes Bild, welches man uns als Demokratie verkauft hatte, aber eine Diktatur offenbar war.
Man fragt sich ja, ich gehe gleich hier in den Text weiter rein, aber man fragt sich ja, in wessen Auftrag hat denn Frau Merkel gehandelt? Denn es wird eventuell nicht ihrer eigenen inneren Struktur entsprungen sein, welche Regeln da so auf den Tisch kamen.
Naja, das ändert nichts an der Situation. Es ist natürlich ganz klar, dass wir aufgrund der Historie in Deutschland viele übergeordnete Machtstrukturen haben, sowohl auf der regierungs- und politischen Ebene als natürlich vor allem auch auf der privaten Ebene. Das heißt also, die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, ist interessant, es hat sich ja alles ins Gegenteil verkehrt. Das ist ja wie Neusprech in 1984 von George George Orwell. Wenn einer nicht Regierung nennt, dann ist er in der Regierung. Wenn einer sich Regierung nennt, dann ist er mit Sicherheit nicht in der Regierung. Das können wir eigentlich immer so sehen. Ich habe vor Jahren schon einmal gesagt, wenn ich mir die Nachrichten anhöre, die Tagesschau ansehe, gehe ich immer vom Gegenteil aus von dem, was mir dort gesagt wird. Dann habe ich eine höhere Trefferquote, dass ich richtig liege.
So, jetzt wollen wir mal schauen. Die junge Freiheit hat diesen Fall hier für uns etwas aufgedröselt. Und wir wollen mal der Reihe nach schauen, wie sah das im Einzelnen aus. Übrigens, Frau Merkel, um die ist es ja ruhig geworden gewesen, bis diese Geschichte mit dem Minsker Abkommen herauskam. Und jetzt geht es dann doch wie bei Dominosteinen offenbar Schlag auf Schlag. Da muss sie irgendwie wieder aus dem Loch raus.
Ich glaube, es werden noch ganz viele Namen wieder auftauchen. Peter Altmaier und wie sie alle heißen und Herr Seehofer und so weiter. Oder auch den amtierenden Ministerpräsidenten Söder in Bayern. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Momentan kommt die Wahrheit ans Licht. Und wenn es dann tatsächlich ein Rechtssystem wieder geben sollte, werden wir diese Menschen wahrscheinlich alle wiedersehen, regelmäßig in irgendwelchen neuen Informationssendungen. Nachrichten werden es ja nicht sein. Nachrichten sind ja Nachrichten. Da wird etwas nachgerichtet, damit die Menschen sich danach richten. Das sagt schon der Begriff. Und hier wird es ganz deutlich.
Und Frau Merkel scheint mit gemeinsam ihrem damaligen Regierungssprecher Steffen Seibert durchaus nachgerichtet zu haben, denn es heißt hier, jeweils am Tag vor wichtigen Bund-Länder-Konferenzen zur Festlegung von Corona-Einschränkungen hat sie, Frau Merkel und Herr Seibert, eine Gruppe von Journalisten zusammengerufen. Und dieser Gruppe wurde klar gemacht, dass strenge Lockdown-Maßnahmen nötig seien. Durch die regierungstreuen Berichte sollte nicht nur die Bevölkerung manipuliert, sondern auch Druck auf noch schwankende Ministerpräsidenten ausgeübt werden, heißt es. Und letztlich stimmten immer alle Länderchefs zu und die Medien diffamierten die Kritiker der Maßnahmen. Andreas, jetzt frage ich dich mal, ich meine, zu so einem Spiel gehören ja auch immer mehrere Leute. Was für dünne Hosen haben denn diese Ministerpräsidenten eigentlich an?
Ja, im Prinzip haben sie gar keine an. Sie sind gewissermaßen nackt. Sie repräsentieren irgendetwas. Das ist meine persönliche Einschätzung. Und dann werden sie dafür gut honoriert. Ich sage mal ganz offen, das ist wie auch in den großen Konzernen, was wir zurzeit im Rahmen dieser sogenannten Klimaschutzdebatte bei den Konzernbossen sehen. Eine Seele zu kaufen, das kostet richtig viel Geld. Und wenn man, der Name Steffen Seibert ist ja schon fast ein Programm dafür, wenn Frau Merkel befiehlt und Steffen Seibert. Also wir haben ja
Andreas, wir dürfen uns nicht über Namen lustig
machen. Das stimmt, das ist völlig.
Nichts über deinen Namen, Pop.
Richtig, und der bietet sich natürlich auch wirklich an für dumme Sprüche. Ich gebe es zu, insofern bin ich auch einer von den Betroffenen. Insofern. Aber ich meine damit einfach hier ganz deutlich eine Situation, dass hier offenbar eine Kanzlerin als, ich sage mal, wie wir schon gerade gesagt haben, Befehlsempfängerin größerer Mächte mehr oder weniger dann an ihren Regierungssprecher dann weitergibt, die Situation. Und das ist ja so diese Befehlskette, die man da erkennen kann. Also von einer freien Regierungsentscheidung nach dem Motto, Frau Merkel wird mit einem Fall konfrontiert, muss jetzt im Kopf abwägen, nimmt ihre Minister, macht dann eine Besprechung, wie werden wir diese Situation entscheiden. Das ist ja das romantische Bild, was viele Menschen von einer Regierung haben. In Wirklichkeit wird es von oben runterdiktiert, im Zweifel aus dem Pentagon.
Was wir jetzt hier wie so einen Fall abhandeln, ich meine, erinnert euch bitte mal, was das im Einzelnen für jeden für üble Folgen hatte, lebensgefährliche Folgen. Wir wissen, dieses Papier, das Stefan Kuhn damals im Bundesinnenministerium erstellt hat, mit vielen wissenschaftlichen Experten, die eben nicht auf der öffentlichen Payroll stehen, die gewarnt haben vor all den Kollateralschaden wegen dieser Corona-Maßnahmen, die Frau Merkel mit den Journalisten, mit den Chefredakteuren gemeinsam beschlossen hatte. Und sozusagen die Gehirne der Menschen beeinflusst wurden. Das muss sein, das ist alles gefährlich. Jetzt wird hier alles aufgehoben von Herrn Spahn, Seh und hört man nichts mehr, ich jedenfalls nicht. Herr Lauterbach, der ist auch unter der Decke verschwunden. Da hört man auch nichts mehr, weil die Dinge sich jetzt offenbaren. Und diese Vorgänge, die sind gesellschaftsverändernd. Die sind ja mit auch dazu schlecht gewesen, dass viele Betriebe ihren Betrieb einstellen mussten, pleite gingen und immer noch weiter pleite gingen. Das heißt, diese Corona-Maßnahmen, Andreas, die haben das Leben der Menschen auf der ganzen Welt, aber wir reden jetzt mal hier über Deutschland, maßgeblich verändert. Ich meine, es gibt auch gute Seiten, weil wir uns verändern müssen im Inneren, aber das ist ja hier ein Kalkül und das mussten diese Leute, diese Akteure wissen, dass wirklich sehr gefährlich ist.
Naja, es sind halt charakterlich sehr gefestigte Personen, die da am Spiel sind, die dann hier ganz deutlich Entscheidungen getroffen haben zum Schaden des eigenen Landes. Und interessant ist jetzt, wenn Herr Spahn dann irgendwann mal nebenbei sagt, er bittet um Verzeihung, wenn ich dann auf der anderen Seite Herrn Montgomery sehe, der in einem Weltinterview dann mehr oder weniger seine völlig krude Politik auch noch im Nachhinein verteidigt und sagt, das war genau richtig und das war eine Tyrannie der Ungeimpften. Genau andersrum wird ein Schuh raus. Und da sehen wir hier auch diese Betonstrukturen, die wir den Köpfen der Akteure finden und offenbar auch die Geldnehmer, die dahinter stehen. Denn wenn ich mir ansehe beispielsweise, was für Entscheidungen getroffen werden und ich sehe mir an, von wem und ich sehe dann beispielsweise einen Joe Biden in seiner auf mich nicht geistesgegenwärtigen Verfassung. Und genau das sehe ich mittlerweile auch in vielen Köpfen der Politik, auch wenn sie vermeintlich wach erscheinen, in Wirklichkeit mehr oder weniger einen sehr starken Verkalkungsprozess auf mich haben, zumal jetzt noch das Ganze verteidigt wird. Es ist eigentlich eine Schande, dass solche Menschen weiter in hohen Positionen sein dürfen, obwohl sie nachgewiesenermaßen den Menschen Riesenschäden verursacht haben und auch viele Tote mit auf dem Gewissen haben. Ich weiß gar nicht, wie man damit klarkommt.
Ja, also dieser Fall, mit dem wir hier heute deswegen auch aufmachen, weil es wirklich beispielloses Versagen ist, müsste eigentlich Konsequenzen haben, dass alles aufgerollt wird. Die ganzen Chefredakteure müssten überprüft werden. Wir haben das ganze Thema ja in den USA schon abgebildet, wo das Project Veritas beispielsweise heimliche Videoaufnahmen gemacht hat von CNN-Größen, die das alles zugegeben haben. Die gesagt haben, ja, hier gab es ein Narrativ, danach haben wir berichtet. Das hieß Hunter und Joe Biden schützen, das hieß alle Corona-Maßnahmen voll hochfahren und Panik machen und so weiter. Das heißt, Andreas, eigentlich ist diese Meldung, die hier die junge Freiheit gebracht hat, die wir natürlich bei den Hofberichterstattern im Moment fast vergeblich suchen, ist das Beispiel allergrößten Versagens in dem derzeitigen Geschichtszyklus.
Und das Interessante ist, es wissen alle letztendlich und trotzdem bleibt mehr oder weniger die gesamte Mannschaft still. Also wenn ich mir vorstelle, was wir für Skandale hatten mal, beispielsweise Guillaume oder irgendwelche anderen Dinge mit Willy Brandt, wenn da mal was nicht spurt einer so richtig im Rahmen des Systems, dann kommen da ja immer irgendwelche Spione plötzlich an den Tag. Das sind ja alles so diese Dinge, man wundert sich, wie man damit klarkommt. Und wenn ich sehe an Julian Reichelt, der hat das ja auch deutlich gesagt bei seinem früheren Arbeitgeber eines großen Boulevardblattes, auch dass dort eine Anordnung bestand letztendlich, diese Narrative mitzutragen. Und das muss man einfach mal so erkennen, was hier gerade so gesagt wird.
Ja, also es gibt schon, ich bin jetzt hier gerade mal in die News-Suche gegangen und habe das Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages eingegeben. Und da steht an erster Stelle der Beitrag, den wir gerade hier lesen, von der Jungen Freiheit. Und dann ist hier ein Artikel vom Tagesspiegel, Überschrift: gesteuerte Pandemie-Berichterstattung, Fragezeichen. Kubicki rügt Merkel-Regierung für Medienrunden, klingt diese Überschrift harmlos. Und dann war's das. Mehr finde ich hier nicht. Kann natürlich daran liegen, dass ich jetzt hier in Kanada sitze und nicht direkt an der Quelle, weil ja. Also ich meine das einfach. Das wäre natürlich die Schlagzeile bei allen Medien gewesen und das hätte man auch machen müssen. Und solange sich die Hofberichterstatter derartig feige wegducken, solange wird noch keine Besserung eintreten können, aber sie werden dazu gezwungen werden. Anders kann es doch gar nicht kommen.
Richtig. Umso wichtiger ist es, dass wir eine Medienlandschaft haben, die funktioniert. Und ich hoffe, wir dürfen dazugehören und auch möglichst noch lange. Und es gibt viele andere Kollegen, die ebenfalls auf der Ebene sind und hier mehr oder weniger diese Hofberichterstattung auch ersetzt haben, indem sie als unabhängige und freie Medien agieren können. Und insofern gibt es noch zum Glück viele Informationsquellen, an die man sich noch wenden kann.
Also Wolfgang Kubicki spricht tatsächlich wörtlich von einem beispiellosen Versagen, das politisch kultiviert wurde. Wörtlich sagt er, die regelmäßigen journalistischen Hintergrundgespräche von Regierungssprecher Steffen Seibert an den Tagen vor den unsäglichen Bund-Länder-Runden waren dazu da, eine öffentliche Stimmung zu erzeugen, die die politische Linie Angela Merkels stützte. Journalisten hätten sich damit wörtlich zu Verkündern des Regierungsnarrativs gemacht.
Naja, wir brauchen uns ja nur mal ganz praktisch sehen, indem wir uns mal erinnern. Im Jahre 2020, da kam plötzlich dieses Coronavirus auf. Und jetzt ging es darum, dass die ganzen Medien voll waren. Wir müssen den sicheren Tod von vielen Menschen jetzt verhindern. Wir müssen darauf achten, dass jetzt die alten Menschen nicht getötet werden. Die Kinder bekamen dann durch dieses Gutachten, was dann im Innenministerium entwickelt wurde oder zumindest verbreitet wurde, was dann natürlich nach oben kam auch. Und wir haben ja viel darüber gesprochen, dass man den Kindern sagte, wenn ihr verantwortlich seid, dass eure Großeltern sterben, in denen ihr mit denen zusammen seid oder euch die Hände nicht gewaschen habt. All diese Dinge. Es ging darum, den Tod zu verhindern. So, das war 2020. Sehen wir uns in diesem Jahr die Todesfallraten an, stellen wir fest, überhaupt nichts Auffälliges, gar nichts. Das waren eher rückläufige Zahlen, obwohl die Bevölkerung auch im Jahr 2020 schon immer älter wurde. Und bei älter werdenden Bevölkerungen im Durchschnitt sterben natürlich auch im Normalfall mehr.
Ja, ich möchte das kurz klarstellen. Damals waren keine großen Veränderungen, heute schon.
Ja, 2020 ist mir schon klar. Heute zum Beispiel, im Jahre 2022, sterben die Leute mehr oder weniger, ob sie Reporter sind, ob sie auf dem Fußballfeld laufen, ob sie auf irgendwelchen Bühnen stehen und gerade irgendwelche Musikstücke trällern oder irgendwelche Gäste beispielsweise im Plenum beispielsweise dort zusammenbrechen und Konzerte abgebrochen werden müssen. Das heißt, wir haben eine exponentiell steigende Todesfallrate und jetzt sehe ich keine einzige Überschrift, wie können wir die Toten verhindern? Was läuft da gerade schief? Wir müssen dringend etwas unternehmen. Und hier sehen wir genau den Unterschied, dass wenn klare Informationen eigentlich vorliegen und jetzt angesagt wäre, etwas zu berichten, passiert nichts, nämlich weil die Regierung es nicht anordnet. Aber zu einer Zeit 2020, wo gar nichts war, hat man mit den Regierungen mehr oder weniger die Medien dermaßen hochgepusht. Diese Dinge muss man sich einfach immer wieder klar machen.
Es ist, um es mit einem Wort auszudrücken, menschenverachtend. Ja. Nicht nur gewesen, sondern es ist weiterhin menschenverachtend, wenn man diese Dinge jetzt nicht selber mit aufklärt, wenn man schon dran beteiligt war. Das ist nun mal die eigene Verantwortung und ich kann da nur immer auf die Karma-Gesetze auch hinweisen, auf die Gesetze der Wechselwirkung, die Naturgesetze sind, die auch sehr einleuchtend dargestellt werden in den drei Bänden im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, die Gralsbotschaft. Da können wir lernen, was es bedeutet, wenn wir gegen diese Verantwortung sogar wissend verstoßen.
So ist es. Aber stattdessen werden eben halt die Nachrichten dahin gebogen, dass wir mit alten Daten arbeiten, mit alten Narrativen arbeiten. Und damit wird das Ganze unterstrichen, weil keiner jetzt mehr oder weniger sich aus der Hecke traut und sagt, wir haben einen Fehler gemacht. Selbst jetzt nicht.
Selbst jetzt nicht. Und in diesem Artikel heißt es auch, dieses vorliegende Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags zur Informations- und Pressearbeit staatlicher Stellen kritisiert die Medienpolitik der Kanzlerin deutlich. Wörtlich heißt es, sowohl die Informationsweitergabe auf eigene Initiative als auch aufgrund eines Auskunftsersuchens darf nicht auf eine Reglementierung oder Steuerung der Medien oder eines Teils von ihnen hinauslaufen. Und Kubicki sagt, genau das ist aber geschehen. Wenn Corona-Schilderungen in der vertraulichen Journalistenrunde so eindringlich von Regierungssprecher Seibert dargestellt wurden, dass Druck auf die Ministerpräsidenten aufgebaut wurde. Er sei schon damals bei einer Anfrage zu den sogenannten Anhörungen von Experten, die ausschließlich den Regierungskurs gelten ließen, so Kubicki, auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Und er sagt, Wissenschaftler, die einen Lockdown für übertrieben hielten, waren bei den Bund-Länder-Sitzungen auf Drängen des Kanzleramts nicht zugelassen.
Dieser Satz alleine mal, Wissenschaftler, die einen Lockdown für übertrieben hielten, waren bei den Sitzungen nicht zugelassen. Das spricht schon alleine Bände. Wie wollen wir denn hier von einer freien Presselandschaft sprechen? Wie wollen wir hier von Demokratie sprechen? Wie wollen wir hier überhaupt von einem modernen, ich sage mal, Industriestaat sprechen, der jetzt sich auf die Fahne geschrieben hat nach dem Motto, dass jeder gerade die Möglichkeit hat, sich frei zu äußern, wie es nie der Fall war. Das heißt, das sind mehr oder weniger Methoden, die erinnern mich an die Sowjetunion und die erinnern mich definitiv wieder an die DDR. Die Partei hat immer recht. Das hat man sogar gesungen. Das hat man vielleicht abgeschafft mit der Singerei, vielleicht auch ein Vorteil.
Ja, ich meine, beim Singen, da versprühst du auch so viel CO2, das muss auch nicht mehr sein.
Und du spreadest ja die Viren auch.
Ja, ja, unbedingt, alles, also im Zweifel immer. Ja, und dieses Problem der fehlenden Meinungs- und Pressefreiheit, dieses Problem hat auch jemand erkannt, über den wir hier auch schon sehr oft gesprochen haben, Donald Trump, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und der hat ja angekündigt, dass er auch wieder kandidieren wird. Und er geht wohl auch davon aus, dass er wieder Präsident wird. Und deswegen hat er gestern einen 5-Punkte-Plan für die Redefreiheit veröffentlicht und hat sich mit einer Kampfansage sozusagen zurückgemeldet. Also er ist eigentlich schon im Wahlkampf. Und Donald Trump sagte wörtlich, der Kampf für die Redefreiheit ist eine Frage von Sieg oder Tod für Amerika und für das Überleben in der westlichen Zivilisation selbst. Dieser Satz, Andreas, angeknüpft an das, was wir gerade besprochen haben, gilt genauso für Deutschland und gilt für jedes Land. Denn wir haben ja gesehen, wenn er von Sieg oder Tod für das Land spricht, dann ist zum Beispiel mit diesen Corona-Maßnahmen, das liegt doch inzwischen für jedermann auf der Hand, nichts getan worden für das Leben, sondern gegen das Leben. Und wenn die Hofberichterstatter weiterhin diese Dienste für Regierungen tun, dann heißt das wirklich, das ist der Tod für das Land.
Naja, deshalb schäumen die Hofberichterstatter natürlich auch jetzt extrem, weil ein wieder neuer Präsident, der sich zur Wahl stellt, jetzt ganz deutlich die Redefreiheit fordert. Übrigens ist das auch für mich ein interessantes Phänomen, weil ja, es gibt ja immer so ein paar Schlauberger, die dann der Meinung sind, sie wüssten dann alles und sie sind dann der Meinung, dass dann auch alle mehr oder weniger zusammenarbeiten und dass das Ganze nur ein Spiel ist gegen die Menschen und alle miteinander zusammen verwoben sind. Das heißt also, der WEF und dann hängt auch der dahinter und noch bestimmte religiöse Gruppierungen und so weiter, so nach dem Motto, auch diese Freiheit, die jetzt Trump fordert, gehört mit zum Spiel des Systems. Ganz ehrlich, wir müssen eines mal erkennen, was wird dort konkret gefordert? Jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Die Redefreiheit, das heißt das Internet zum Beispiel, ist eins der wichtigsten Grundlagen, die zum Beispiel auch die kritischen Menschen benötigen, um sich zu informieren. Früher hat man sich in Widerstandsgruppen getroffen, in irgendwelchen Kellern und hat da mit vorsintflutlichen Geräten Plakate gedruckt. Heute sind es hochkomplexe Vorgänge und die Staaten haben fast überhaupt keinen Vorsprung mehr gegenüber den Kritikern. Das ist ein Riesenvorteil. Und genau hier prescht Trump vor und fordert genau diesen Status aufrechtzuerhalten. Das ist übrigens auch wie wenn...
Wiederherzustellen.
Ja, also genau, wiederherzustellen. Und das ist ja ein Schlag gegen das System. Und hier müssen wir wirklich immer sehen, dieses Pauschale, alles hängt miteinander zusammen und so weiter, ist denn vielleicht, klingt denn intellektuell vielleicht besonders hochwertig, ist es aber nicht. Man muss es im Einzelfall prüfen und dann abschätzen, geistesgegenwärtig und auch durch die Empfindung laufen lassen, in welche Richtung geht das eigentlich? Und ich habe mir diese Ansprache angesehen von Donald Trump und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine gewaltige Kampfansage, die den Medien, die dem System mehr oder weniger die Panik versetzen. Eindeutig aus meiner Sicht.
Ja, weil er, wir gehen mal durch ein paar Punkte durch. Wir haben diese Rede aber auch von unserer US-Redaktion übersetzen lassen und ihr seht ihn in dieser Rede, das haben wir vorhin eingestellt. Das findet ihr übrigens oben auch unter angeheftet. Also wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann müsst ihr da draufklicken, oben stabil durch den Wandel. Wir heften ja wichtige Meldungen oder Sendungen an. Und wenn ihr dann das nächste Mal draufklickt oder abermals draufklickt, dann kommt eben dieses Video, wenn ihr euch das, das sind 7,5 Minuten, glaube ich, in Ruhe mal anschaut, was Trump da rauslässt. Also er sagt, haben wir keine freie Rede, dann haben wir kein freies Land. So einfach ist das. Und wenn erlaubt wird, dass dieses wichtigste Grundrecht untergeht, dann wird auch der Rest unserer Rechte und Freiheiten wie Dominosteine einer nach dem anderen fallen. Und damit hat er ja auch wieder recht, denn wir sehen ja, wie zum Beispiel diese ganzen Gender-Maßregelungen, diese, was alles dazugehört, aber eben auch, was man noch sagen darf, Rassismus, Diskriminierung und so weiter, dass das alles diesen Narrativen zugeordnet wird und dass damit tatsächlich Stück für Stück unseres Lebens die Freiheiten eingeschränkt und zum Schluss weggenommen werden. Ja, und wenn wir auch sehen, wie alles digitalisiert wird, jetzt die Supermärkte und so weiter, keine kritischen Berichte darüber, sondern wir lesen nur in den Hofberichterstatter oder fast nur, ich will vorsichtig sein natürlich, lesen wir, ja, ja, das ist toll, da geht's alles schneller, da brauchst nicht mehr an die Kasse, sondern du wirst schön fotografiert, kontrolliert, deine Daten werden aufgenommen und der nächste Einkauf, den kannst du dann schon mit dem Chip im Kopf machen.
Ja, so ist es. Also zu den Vereinigten Staaten von Amerika nochmal. Sie sind ja damals an den Start gegangen, Ende des 18. Jahrhunderts, mit der neuen freien Welt. Diese neue freie Welt war das ganz große Credo. Vorher gab es eben halt die massiven Unterdrückungen, aus der Monarchie, vor allem Großbritannien. Aus diesem Grunde gab es ja eine Unabhängigkeitserklärung. Und unabhängig bedeutet ja nicht nur unabhängig der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern die Unabhängigkeit auch der einzelnen Bürger. Nämlich die Freiheit, alles zu tun, the American way of life. Das war das Entscheidende. Und hier trifft Trump natürlich den Nerv der Menschen in USA auf einer ganz anderen Ebene, als wenn das in Deutschland jetzt jemand tun würde, weil das ein relativ eingedampftes Volk ist. Und die US-Amerikaner haben eben halt einen sehr großen Hang zu dieser Freiheit. Und ich glaube, das müssen wir erkennen, dass hier gerade eine Systematik ins Wanken kommt. Weil er geht ja so weit und sagt auch, dass vor allem die staatlichen Kontakte und Verbindungen zu privaten Organisationen unterbunden werden müssen, unterbrochen, nicht mehr sein dürfen. Das sind quasi gewissermaßen dann Straftatbestände. Er versucht also die freie amerikanische Welt hier aus meiner Sicht wiederherzustellen. Und das ist auch aus meiner Sicht ein richtiger Weg und ein Meilenstein für die restliche westliche Welt.
Ich mache mal einen Vorschlag. Ihr wisst ja, dass Andreas und ich für ein paar Tage über Weihnachten, Silvester pausieren werden, um mal selber wieder ein bisschen zu uns zu kommen. Und ihr könntet mal spaßeshalber so in, ja, ab der zweiten Hälfte 2020, ja, vielleicht sogar schon zweites Quartal 2020, geht da mal rein in die Podcasts. Damals hieß das noch nicht stabil durch den Wandel, sondern diesen Namen haben wir erst geprägt und dieses Format, nachdem uns der Spiegel rasiert hat. Und wir gesagt haben, eigentlich wollten wir dann aufhören und dann hat uns doch die Kraft ereilt und wir haben gesagt, jetzt erst recht. Und damit ist dann Stabil durch den Wandel im Herbst 2020 geboren. Aber in den Zeiten vorher haben wir schon immer berichtet, und zwar über das, was mit Donald Trump auch passiert ist. Und wir waren so vorsichtig. Und dann kamen die Hunter-Biden-Geschichten. Und dann ging es in die Wahlen hinein. Und wir haben uns kaum getraut, die Dinge zu benennen. Und haben immer gesagt, ja, es ist eine Verschwörung. Alles liegt inzwischen offen. Es ist an das Tageslicht gekommen. Und das sind für mich natürlich, Andreas, so hoffnungsvolle Aussichten auch, dass das Licht der Wahrheit jetzt hier auf dieser Erde sich durchbrennt durch alles. Und ja, du hast gesagt, die zittern, sie müssen zittern.
Ja, also ich finde die Idee gar nicht schlecht, was du gerade sagst. Also genau genommen finde ich sie gut, um es richtig auszudrücken. Und wir stellen immer wieder fest, und das sehe ich auch hier an meinen Mails, ich habe gerade heute Morgen wieder eine bekommen, dass mir unsere Zuhörer sagen, sie haben so kleine Gruppen sogar teilweise gebildet und treffen sich dann abends bei einem Gläschen Wein und hören dann gemeinsam den Podcast, so in einer Runde bei dem einen rotierend, mal bei dem anderen in irgendeinem Küchentisch und mit ein paar Snacks und diskutieren dann darüber. Und ich glaube, das könnte wirklich mal interessant sein, gerade auch was 2020, 2021, auch die gesamte Corona-Politik ausmachte. Und man kann sich das einfach mal raussuchen und dann Montag, Mittwoch und Freitag einfach mal einen alten Podcast hören. Da hatten wir, glaube ich, die Musik noch gar nicht, ne? Die Einführungsmusik.
Nee, das haben wir alles mit Stabil durch den Wandel entwickelt.
Richtig. Und dann möchte ich mal sagen, der Spiegel hat uns nicht wirklich rasiert, sondern wir haben uns da sehr gut rausentwickelt. Und wer den Spiegel kennt, der weiß auch, wie sie arbeiten.
Sie haben uns zu rasieren versucht. Ich bin dabei, das wieder ein bisschen einzuordnen. Ja, und die Gerichtsverhandlungen werden weiter und weiter verschoben und wir wundern uns und es kommt einfach nicht weiter.
Ja, ja, es ist interessant. Also man versucht immer wieder, Zeiten rauszuzögern, damit eben halt diese Artikel möglichst stehen bleiben. Eigentlich sieht es günstig für uns aus alles, aber nichtsdestotrotz, man kennt ja nicht die Hintergründe.
Und das ist jetzt nur Spekulation gewesen, ne? Das sind so die Gedanken, die dem Herrn Popp durch den Kopf gehen, aber nicht hieb- und stichfest sind. Möchte ich mal auch gleich an dieser Stelle richtig stellen. So, was sagt denn der Herr Trump noch? Er spricht also von der Rückeroberung der Meinungsfreiheit und er sagt, er benennt auch diejenigen, die er für die Täter hält. Also er sagt, in den letzten Wochen haben aufsehenerregende Berichte bestätigt, dass sich eine finstere Gruppe von Bürokraten des tiefen Staates, Tyrannen aus dem Silicon Valley, linken Aktivisten und verdorbenen Konzernmedien verschworen hat, um das amerikanische Volk zu manipulieren und es zum Schweigen zu bringen. Sie haben mit dem Ziel zusammengearbeitet, wichtige Informationen zu allen Themen, von den Wahlen bis zur öffentlichen Gesundheit, zu unterdrücken. Das Kartell der Zensur muss demontiert und zerstört werden. Und dies muss unverzüglich erfolgen. Ja, und dann hat er einen Plan vorgestellt, einen 5-Punkte-Plan, und sagt, innerhalb der ersten Stunden nach meiner Amtseinführung, er ist ja auch sehr selbstbewusst, werde ich eine Durchführungsverordnung unterzeichnen, mit der jedem Bundesministerium sowie jeder Bundesbehörde untersagt wird, mit jedwedem Unternehmen, jedweder Organisation oder Person im Geheimen zusammenzuarbeiten, um rechtmäßige Äußerungen von amerikanischen Bürgern zu zensieren, einzuschränken, einzustufen oder zu behindern. Und dann wird er zweitens das Justizministerium anweisen, all die Parteien, die an dem neuen Online-Zensurregime, welches absolut zerstörerisch und furchtbar ist, beteiligt waren, zu untersuchen und aktiv alle identifizierten Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Andreas, das sind richtige Drohungen. Ich meine, Damit gefährdet er sich ja in gewisser Weise sogar.
Naja, ich denke mal, er wird einige wirkliche wichtige Richter im Hintergrund haben aus der Justiz, die sehr wohl wissen, worum es hierbei geht. Und ich glaube, er würde sich soweit nicht rauswagen, wenn er nicht schon eine entsprechende Truppe zusammengebaut hätte, die im Hintergrund steht, dass selbst wenn er ausfällt, das Problem trotzdem gelöst wird. Denn eines ist ja nun wirklich definitiv, es gibt mittlerweile so viele Hinweise und auch Beweise zur Manipulation von den Wahlen in USA. Und ganz ehrlich jetzt, wenn das einfach so unberücksichtigt bleibt, dann hätte die amerikanische Verfassung komplett versagt. Es muss aufgearbeitet werden und die dann noch lebenden Akteure der Vergangenheit dieser Verwerfungen stehen dann halt vor einem Gericht. Ganz normal. Rechtsstaatlichkeit nennt man das.
Man sieht es ja auch an dieser Hunter Biden Laptop-Story. Das ist mal zaghaft irgendwo angesprochen worden, aber mehr ist doch auch nicht passiert. Habe ich irgendwo hart aber fair gesehen? Oder Frau Illner oder Frau Maischberger?
Nein, mit Sicherheit nicht. In dem Moment, wenn Donald Trump etwas sagt, ich habe gestern mit einem Mann gesprochen, der ist einer Behörde in einem Gericht tätig in Deutschland. Und da gibt es dann zum Beispiel das Angebot von Seminaren. Und diese Seminare beschäftigen sich mit dem Thema Stammtischwahrheiten und wie man ihnen rhetorisch begegnet. Und ich habe da interessante Informationen bekommen, was denn so als Stammtischwahrheit gesagt wird. Und da sind denn zum Beispiel einfach eine Aussage, ist dann genannt worden als Donald Trump hat gesagt, make America great again. Das ist also quasi eine Stammtischweisheit, also quasi dann eine Lüge und alle die, die dann an diesem Seminar teilnehmen, stehen natürlich dann oberhalb dieser Stammtischweisheit und haben das dann wegzubügeln. Und wie das läuft, also es ist eine unglaubliche Manipulation, unter der wir momentan hier gerade stehen, in einer Form, wie wir uns das ehrlich gesagt kaum vorstellen können. Und er hat mir einige Beispiele genannt dazu, wo man mehr oder weniger eine normale freie Meinung automatisch als Stammtischweisheit diffamiert, egal wie intelligent sie ist.
Ja, und drittens, ich komme jetzt mal zu Punkt 3. Ich spreche dir jetzt nur noch ganz kurz an, damit wir einmal durchgehen, aber damit ihr die Tragweite dessen auch erkennen könnt, was Herr Trump da vorhat. Also, drittens sagt Trump, werde ich nach meiner Amtseinführung den Kongress auffordern, mir ein Gesetz vorzulegen, das Zensur für große Online-Plattformen unmöglich macht. Er selber ist ja Opfer geworden. Er ist ja von Twitter und von Facebook und überall gesperrt worden. Jetzt ist er von Elon Musk wieder zugelassen worden, hat aber inzwischen seine eigene Social-Media-Plattform Truth Social gegründet, die wohl auch sehr erfolgreich läuft. Und im Moment, glaube ich, hat er keine Sehnsucht, auf irgendeine dieser Ex-Plattformen zurückzukommen. Punkt 4, er sagt, wir müssen die gesamte toxische Zensurindustrie auflösen, die unter dem Deckmantel der Abwehr sogenannter Miss- und Desinformation entstanden ist. Die Bundesregierung, also die amerikanische, sollte unverzüglich jede Finanzierung von sämtlichen Non-Profit- und akademischen Programmen einstellen, welche dieses autoritäre Projekt unterstützten. Andreas, es ist ja auch so, die amerikanischen Universitäten in Deutschland, ist es ja auch nicht viel anders, die sind ja inzwischen auch von all diesem Antirassismus, Diskriminierungs-, Antidiskriminierungs-, Gender-Woke-Zeug sowas von durchdrungen. Und es ist natürlich tatsächlich auch ein wichtiger Schritt, dass das Bildungssystem, das unsere jungen Generationen auf den Weg bringen soll, dringend in diesen Fokus gerät.
Naja, das sind halt sozialistische Modelle. Das haben wir gehabt, auch in der Sowjetunion. Da haben sich zum Beispiel alle mit Genossen angesprochen oder mit anderen Begrifflichkeiten. Im Dritten Reich gab es auch eben halt eine Neusprechanordnung, wie man sich wo zu verhalten hat. Und das erinnert mich natürlich auch an Gender und Woke und all diese Dinge. Das sind natürlich auch so Zeiterscheinungen. Und ich glaube, dass irgendwann die Normalität und die Intelligenz siegen wird und ganz deutlich erklärt, es gibt zwei Geschlechter und es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber es gibt grundsätzlich Mann und Frau. Das ist nun einmal so und wer da etwas anderes biologisch reininterpretiert, der kann ja wirklich nicht ganz klar sein, weil das ist einfach unlogisch. Und insofern können wir da relativ sicher sein. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Situation jetzt immer deutlicher wird und dass wenn der Donald Trump jetzt anfängt, richtig dort aufzuräumen, dass dann eine neue Ära wiederkommen könnte. Und viele Menschen, auch sehnsüchtig darauf warten. Die US-Bürger sind wesentlich informierter und wesentlich freiheitsliebender und auch klarer strukturiert. Dieser Stolz zum Beispiel der eigenen Fahne. Überall hängt eine amerikanische Fahne. Wir kennen das hier in Kanada. Überall hängen kanadische Fahnen. Wir haben ja auch eine kanadische Fahne hängen. Das sind natürlich Dinge, die man sich in Deutschland nicht vorstellen kann. Würde man sich in Deutschland einen Aufkleber von einer Deutschlandfahne aufs Auto kleben, würde einem das Auto zerkratzt werden. Wenn man hier in Kanada ist, dann ist es völlig normal, dass man kanadische Fahnen oder Aufkleber auf den Autos hat. Das ist eben halt ein Unterschied. Auch des Selbstbewusstseins.
Ja, da kann man hier was dazulernen. Und des Weiteren sagt Donald Trump, um die Probleme mit den großen Plattformen anzugehen, die von unzähligen ehemaligen Vertretern des tiefen Staates, der sagt also selber, spricht selber vom Deep State und von den Beamten der Geheimdienste infiltriert sind, sollte es eine Sperrfrist von 7 Jahren geben, bevor es irgendeinem Angestellten des FBI, der CIA, der NSA, des DNI, des Heimatschutzministeriums oder des Verteidigungsministeriums erlaubt ist, eine Stelle bei einem Unternehmen anzutreten, welches im Besitz von umfangreichen Datenmaterialien über US-Nutzer ist.
Ja, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der angesprochen wird. Das sehen wir ja auch letztlich in der deutschen Politik. Das ist ja genauso eine Unart, dass Politiker höchster Ebene, ich denke mal an Philipp Rösler, der war beispielsweise, was war er, Wirtschaftsminister, glaube ich, und er kam an alle Informationen, an alle diplomatischen Grundstrukturen ran und wird dann vom World Economic Forum mehr oder weniger eingekauft. Oder eben halt andere Leute, ich denke an den Wirtschaftsminister Müller damals, der ist dann auch in die Industrie gegangen. Oder viele, viele große Politiker, die irgendwann, was heißt große, Politiker in großen Positionen, so ist es richtig, die dann anschließend in die Wirtschaft gehen und ihr Wissen dann in die Konzerne mit eintragen. Vielleicht nochmal zu dem Thema, was Donald Trump sagt, dass keine finanziellen Unterstützungen mehr der NGOs stattfinden darf und der Non-Profit-Organisation. Das ist ja ein ganz interessantes Spiel. Wir haben ja einige Milliardäre, die über Hunderte von Milliarden verfügen. Die Größe kann sich überhaupt keiner vorstellen, was Hunderte von Milliarden überhaupt sind. Aber diese Hunderte Milliarden werden ja nicht direkt in die NGOs reingedrückt und dann werden die davon finanziert, sondern nur ein kleiner Part davon. Und dann wird mit diesem Part mehr oder weniger und bestimmten Einflüssen die Politik des Staates, ich sag mal vorsichtig, motiviert, dort Investitionen aus Steuergeldern noch dazu zu bringen, sodass die Investitionen der Milliardäre auch relativ schnell wieder amortisiert sind und die gehen dann wieder sofort zurück auf die privaten Vermögensverhältnisse, die dann der große Philanthrop, nennt er sich dann ja meistens, dann eben halt hatte. Das sind wirkliche Muster und wenn man diese Quelle eindämpft. Das heißt, was Donald Trump damals schon sagte, als er das erste Mal amerikanischer Präsident wurde, er sagte, wir müssen den Sumpf trockenlegen. Das ist genau der Sumpf. Der Sumpf besteht ja aus diesen Flüssigkeiten. Diese Flüssigkeiten sind liquide Mittel und damit wird der Sumpf durchfinanziert. Und das ist ein wirklich extremer Anschlag gegen das System.
Diese Bilder immer, die du uns hier schenkst. Also, was sagt er zum Schluss, der Herr Trump? Mit mir als Präsident wird dieses gesamte verrottete System von Zensur und Informationskontrolle auf ganzer Breite herausgerissen werden. Nichts davon wird übrig bleiben. Mit der Wiederherstellung der freien Rede werden wir beginnen, unsere Demokratie zurückzuerobern und unsere Nation zu retten. Ich danke Ihnen, möge Gott Amerika segnen. Andreas, das klingt wie ein Idealfall.
Naja, die Situation ist die, er spricht hier natürlich ganz klar im Rahmen der US-Mentalität. Also wir werden natürlich von einem deutschen Bundeskanzler oder auch von einem deutschen Wirtschaftsminister niemals hören, zum Beispiel mit den letzten Worten, Gott schütze Deutschland. Also erstmal lässt er sich noch auf Gott nicht mal vereidigen und zweitens mag er das Land sowieso nicht und alles, was deutsch ist, ist ihm fremd und er verachtet das Ganze. Das hat er ja deutlich in seinen Aussagen gemacht. Aber hier werden schon ganz klare Aussagen gemacht, dass er die staatliche Struktur, das heißt die Menschen, das Volk, wieder in den Vordergrund stellt. Und er fordert ein, dass die Politik den Menschen zu dienen hat und nicht den NGOs, nicht den Big-Tech-Konzernen, nicht der Industrie. Und wenn man das als Propaganda oder eben halt als populistisch abtut, dann weiß ich wirklich nicht, wie man da ticken muss.
So, und die nächste Meldung, die ist allerdings überall gelaufen, von NTV über Welt, über FAZ, über, ich glaube, Tagesspiegel auch. Twitter-Chef Elon Musk, der hat ja einige Twitter-Konten gesperrt von amerikanischen Journalisten, nämlich von CNN, von der New York Times, von der Washington Post. Auch freie Journalisten waren betroffen. Und es melden sich jetzt verschiedene völlig empörte Journalistenvertreter. Also auch in Deutschland wird diese Handlung von Elon Musk mit Jaulen, mit Jammern und Zähneklappern und Heulen und Zähneklappern begleitet. Also NTV schreibt zum Beispiel: Twitter-Chef Musk stellt sich gerne als Retter der Meinungsfreiheit dar. Nun lässt Twitter Konten von Journalisten bekannter US-Medien sperren. CNN warnt, Twitters zunehmende Instabilität und Volatilität sollte große Bedenken bei jedem auslösen, der die Plattform nutzt.
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier die Wechselwirkung. Das heißt also, die Journalisten, die vorher ein perfides Spiel gespielt haben, die werden jetzt ausgemerzt, aber mit denselben Mitteln, die sie selber angewandt haben. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg sogar ist, auch von Elon Musk. Man muss hier auch überlegen, ob man diesen auch korrupten beispielsweise Journalisten die Möglichkeiten gibt, weiter am Ball zu bleiben, um das Pendel zum Stillstand zu bekommen, um dann wieder eine Grundlage zu haben für eine neue, tatsächliche Presse- und Meinungsfreiheit.
Natürlich ist, wenn mich einer tritt, nicht die Antwort, dass ich zurücktrete. Das ist auch klar. Und dass das nicht der richtige Weg ist, denke ich, es dürfte auch klar sein, zumal Twitter die Konten von den Journalisten gesperrt hat, die über Elon Musk Unternehmen und also über Twitter und Elon Musk selbst berichtet hatten. Zum Beispiel war es ein halbes Dutzend Journalisten, die am Vortag über die Sperrung eines Nutzerkontos berichtet hatte, auf dem alle Flüge von Elon Musk dokumentiert wurden. Also es ist nicht der richtige Weg, aber was ich spannend finde, ist die Reaktion. Es ist eine Empörung ausgebrochen, die man sich kaum vorstellen kann. Also zum Beispiel ein CNN-Mitarbeiter, Redakteur Donny O'Sullivan wird hier bei NTV zitiert mit den Worten: Die plötzliche und ungerechtfertigte Sperrung von Journalisten ist besorgniserregend, aber nicht überraschend. Ach, der Fernsehsender selbst hat das sogar erklärt. Twitters zunehmende Instabilität und so weiter, ja, die sollten große Bedenken auslösen. Andreas, das ist doch der Punkt. Ich habe von solchen großen Medien nichts Bedauerliches gehört, als zum Beispiel Herr Trump damals gesperrt wurde.
Naja, ich glaube, das ist der neue Trend, der jetzt kommen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch andere große Medienplattformen nachrücken müssen, auch irgendwann in Deutschland. Und ich möchte nicht wissen, wie beispielsweise eine Frau Faeser reagieren würde, wenn man sie beispielsweise aufgrund Hass und Hetze, die sie ja bringt, und auch aufgrund ihrer Systemfeindlichkeit, die sie ja nach außen trägt, wenn man sie irgendwann sperren würde bei einer deutschen Plattform zum Beispiel. Also das ist dann natürlich die Situation, wenn man auf der einen Seite steht, kann man sich die andere Seite überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ich möchte kurz relativieren. Du hast gesagt, Frau Faeser bringt Hass und Hetze, dass sie kann mit einigen Aussagen Hass und Hetze eventuell auslösen. Ich möchte das mal hier ein bisschen marginalisieren, weil es ist ja ein Straftatbestand, den du hier beschreibst.
Ja, dann muss ich das eben etwas zurückziehen. Also ich habe sie sehr oft so empfunden, dass sie diffamierend gegenüber Gruppen von Menschen aufgetreten ist. Und ich finde sogar schon eine gewisse Diffamierung, möchte ich mal vorsichtig sagen, wenn sie Beamte unter Generalverdacht stellt und sagt, jeder könnte mehr oder weniger aufgrund zum Beispiel irgendeiner anonymen Äußerung irgendwelchen sogenannten extremistischen Kreisen zugeordnet werden. Und es gilt dann eine Schuldvermutung, und man muss dann seine Unschuld beweisen. Das empfinde ich schon als Diffamierung, und das finde ich zum Beispiel würde ich als Beamter mich da gehetzt fühlen.
Ah, okay. Also das meintest du, damit haben wir das nochmal erläutert. Vielen Dank für deine Erklärung. So, diese Twitter-Sperrungen, die haben auch in der Europäischen Union große Besorgnis ausgelöst. Zum Beispiel hat sich EU-Kommissionsvize, es gibt ja ganz viele EU-Kommissionsvize, ne?
Ja, ich weiß, ich habe das gerade erst mitbekommen. Was waren das, 20 Vizepräsidenten?
Fast, fast.
Irgendwie. Und dass auch eine der Vizepräsidentinnen sogar gefragt worden, warum gibt es denn so viele? Und da sagte sie, das weiß ich nicht, als ich hierher kam, gab es die auch schon. Also es klang so, als ob sie gar nicht wusste, was sie für eine Aufgabe hatte.
Das war nicht irgendeine, das war die ehemalige deutsche Justizministerin, Bundesjustizministerin Barley gewesen.
Ah, okay, den Namen hatte ich verdrängt.
Die ist jetzt auch Vize. Und aber hier EU-Kommissionsvize Vera Jourova hat jetzt eine Drohung ausgesprochen, nämlich, dass die EU Elon Musk langfristig mit Sanktionen belegen würde. Sie schrieb heute in dem Kurznachrichtendienst Twitter folgendes: Die Nachrichten über die willkürliche Suspendierung von Journalisten auf Twitter sind besorgniserregend. Sie verwies unter anderem darauf, dass das EU-Gesetz über digitale Dienste, dessen Vorgaben ab Mitte Februar 2024 in der gesamten EU gelten, die Achtung der Medienfreiheit und der Grundrechte verlange. Es gibt rote Linien und bald Sanktionen, sagt sie.
Oh, das mit den roten Linien kommt mir aber bekannt vor. Das ist so diese berühmte Doppelmoral, die wir in der EU kennen. Als beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika ohne UN-Mandat Libyen plattgebombt haben, Irak plattgebombt haben, sogar auf der Basis von Lügen, da gab es nicht eine einzige Sanktionsmeldung oder Forderung von der EU in der damaligen Zeit, obwohl es ganz deutlich war. Aber als dann eben halt dieser Ostkonflikt in der Ukraine mit Russland entstand, musste sofort mit wirklich Kanonen auf Spatzen geschossen werden. Und ich meine das nicht so despektierlich, wie man es rein interpretieren kann. So meine ich es definitiv nicht. Es ist eine ernste Lage. Aber genau mit dieser Methode arbeitet man jetzt plötzlich auch und sagt, oh, wir sind zwar gewohnt, die Medien zu beeinflussen, die Hofberichterstattung hier ganz klar zu steuern, aber wenn jetzt mal einer wagt und sagt, wir nehmen jetzt mal dieselben Bandagen von Hanna an, Seite, dann ist plötzlich der Schaum vor dem Mund und man muss dringend etwas tun und dann werden gleich Sanktionen ins Spiel gebracht. So ein typisches Muster eigentlich. Man kann sie so sauber einschätzen, finde ich.
Und damit sind wir beim Thema Sanktionen.
Ja.
Wir haben jetzt ein langes Sanktionsthema, weil alle möglichen Staaten beschließen Sanktionen gegen alle möglichen Länder. Zum Beispiel hat die Europäische Union jetzt weitere Sanktionen gegen russische Banken verhängt und den Handel weiter eingeschränkt mit Russland. Das haben auch Diplomaten laut Medienberichten bestätigt. Also, es ist das 9. Paket mit Sanktionen. Und der Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten hat das alles gestern verhackstückt am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Einstimmig heißt es. Und diese Sanktionen sehen also, wie gesagt, schon Strafmaßnahmen gegen Banken und zusätzliche Handelsbeschränkungen vor, wie auch ein tagelanger Streit vorher ausgetragen wurde über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen. Man macht sich offenbar jetzt doch um das eigene Fortkommen etwas Sorgen. Zum Beispiel hatte Deutschland gemeinsam mit Ländern wie Frankreich und den Niederlanden gefordert, im Zuge des neuen Sanktionspaketes bestimmte Regeln zu ändern, um Beeinträchtigungen des Handels mit Agrarprodukten und Düngemitteln zu vermeiden.
Naja, man hat festgestellt, dass die Sanktionen sich selbst am meisten schaden. Und aus diesem Grunde wird man jetzt natürlich nervös. Interessanterweise ist, dass man da nicht vorher schon drauf gekommen ist. Ja, also interessant nochmal zu diesen Handelssanktionen. Wir haben aus einigen Quellen immer wieder gehört, dass in Russland, übrigens westliche Quellen, in Russland die Läden zum Beispiel voll sind. Übrigens auch was westliche Luxusartikel anbelangt. Wenn man dann danach fragt, wo die herkommen, dann heißt es ja, das waren noch Restbestände aus der Zeit vor den Sanktionen. Aber man wundert sich, dass die Restbestände immer irgendwie nachgelegt werden, auch wenn sie dann ja irgendwann mal verkauft sind. Also ich glaube, es gibt ja auch unglaubliche Umgehungstatbestände. Und wir sehen das ja auch im Bereich der Bankengeschichten, denn die Russen schlafen auch nicht auf dem Baum und lassen sich jetzt mehr oder weniger alles einfrieren, auch wenn dort Einfrierungen von Vermögen schon stattgefunden hat in den westlichen Banken. Aber Aber da gibt es natürlich auch dann Umgehungsmöglichkeiten, denn die arbeiten mit denselben technischen Mitteln.
Ja, und wir schauen mal in den nächsten Artikel von der jungen Freiheit. Ein bisschen widerspricht sich das mit dem, was die Zeit geschrieben hat, weil die Zeit hat gemeldet, es gab keinen Gaspreisdeckel, aber junge Freiheit meldet, die EU beschließt einen Gaspreisdeckel. Und da heißt es, dass der Europäische Rat sich gegen den Willen der deutschen Bundesregierung auf die Einführung eines Gaspreisdeckels geeinigt habe. Und hier wird die Abschlusserklärung der EU-Ministerpräsidenten zitiert, die gestern Abend zustande gekommen ist. Darin heißt es: Angesichts der Auswirkungen der hohen Energiepreise in Europa unterstreicht der Europäische Rat, wie wichtig es ist, die wirtschaftliche, industrielle und technologische Basis Europas zu bewahren und weltweit gleiche Wettbewerbsbedingungen aufrechtzuerhalten. Und das heißt hier weiter, dass die Bundesregierung in Gestalt von Wirtschaftsminister Habeck zuvor lange sich gegen diesen Schritt gewehrt habe. Der hat ja gesagt, ein Gaspreisdeckel ist immer entweder zu hoch oder zu niedrig angesetzt. Und Anfang kommender Woche sollen die EU-Mitgliedstaaten sich nun auf eine konkrete Summe für diese Preisobergrenze einigen.
Ja, das ist alles ziemlich albern. Diese Preisobergrenze, egal ob die jetzt höher oder niedriger ist, es ist ein Eingriff in die Märkte. Aber diese gesamte Marktsituation bei den Rohstoffen ist sowieso komisch, weil es gibt ja immer ständiges Angebot und es gibt eine ständige Nachfrage und da gibt es kaum Variationen. Das heißt, alle Preissteigerungen oder Preissenkungen sind immer irgendwelche außerordentlichen Situationen. OPEC beispielsweise reduziert irgendwelche Förderungen beispielsweise oder eben halt Sanktionen kommen zum Wirken. All diese Dinge haben eben halt nichts jetzt in irgendeiner Form mit Russland zu tun.
Ja, und wie in verschiedenen russischen Medien verlautbart wird, hat Außenminister Sergej Lavrov sich zu Wort gemeldet auf dem internationalen Forum Primakow-Lesungen. Und er hat wohl die Außenpolitik und die Außenwirtschaftspolitik neu aufgestellt, beziehungsweise verkündet, dass man dabei sei. Und er sagt, wir wollen nicht mehr in Illusionen gefangen bleiben, dass der Westen, der seine vollständige Unverlässlichkeit, Verhandlungsunfähigkeit und Verlogenheit unter Beweis stellte, sich gewissenhaft an den Globalisierungsprozessen und Mechanismen beteiligen würde, die er selbst entwickelte und diese nicht grob und unverschämt missbrauchen würde, wie es mit dem Dollar, Euro, dem internationalen Finanz- und Währungssystems und der blockierten WTO-Arbeit der Fall ist. Wörtlich, die Globalisierung nach amerikanischer Art wird nun zu Ende sein. Gewisse Restprozesse wird man unausweichlich durchleben müssen. Das sind ja sehr harte Worte.
Ja, das ist die Multipolarität, die hier beschrieben wird und das ist ganz eindeutig. Und wir sehen ja momentan, dass ja regelrecht der Westen dabei zu Schaden kommt. Denn parallel dazu wird sich ja jetzt auch ein neues Finanz- und Logistiksystem ausgestalten, das nicht von Launen und Überlegenheitsgefühl unserer ehemaligen westlichen Kollegen bestand sein wird, aus Sicht des Ostens natürlich.
Lavrov, ja.
Der Lavrov sagt das. Wir haben wahre Partner, das sagt Lavrov. Und das sind Länder der BRICS-Staaten. Der Shanghai Cooperation Organization, SCO abgekürzt, das kennen wir, der Europäischen Wirtschaft, der Eurasischen Wirtschaftsunion, so heißt es natürlich, und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Auch die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit ist ein wichtiger Mechanismus, der hier einen Beitrag zur Sicherheit in einen Teil dieses post-sowjetischen Raumes leistet. Das heißt, wir sehen, dass hier Russland vorbereitet ist und sie sehr wohl ihre Strukturen schon aufgebaut haben. Und da sehen wir natürlich auch, dass man da relativ entspannt wirkt.
Ja, also das muss man vor allem sind das klare Ansagen. Offenbar hat Russland Abschied genommen von irgendwelchen Kooperationen mit dem Westen, mit den USA, wobei die Tür offenbar nicht ganz zugeschlagen ist, denn Lavrov sagt auch, Wir nennen das alles, also was du gerade genannt hast, diese ganzen Vereinigungen, wir nennen das die Ausgestaltung einer großen eurasischen Partnerschaft. Diese Partnerschaft muss nicht nur für drei genannte Organisationen, sondern für ausnahmslos alle Länder aus diesem Raum offen sein, auch für die in Europa. Dazu käme es allerdings in der nächsten Phase.
Naja, und da baut er natürlich schon vor, denn wir wissen natürlich, dass es auch in Europa Staaten gibt. Nehmen wir Ungarn, nehmen wir Serbien. Serbien übrigens interessant, weil ja gerade sich dort mit dem Kosovo etwas neu formiert, nämlich eine intraspezifische Aggression zwischen den beiden. Es soll Übergriffe gegen Serben im Kosovo gegeben haben, gegen eine serbische Bevölkerung, den serbischen Bevölkerungsanteil, der dort relativ groß ist. Und es sieht schon komisch aus, weil auch gerade dann Bundeskanzler Scholz dort nochmal hingeflogen ist vor kurzem und hat sich dort getroffen im Rahmen einer Gipfelkonferenz. Und man hat so das Gefühl, dass ja auch dort, vielleicht kann man das bei der Gelegenheit einwerfen, nochmal eine neue Kriegsfront aufgebaut werden könnte, die natürlich auch wieder Russland tangiert. Also wir sehen hier, wie die großen strategischen Zusammenhänge hier an allen Seiten zusammengebraut werden. Und an der Stelle kommt Lavrov und sagt, wir sind bereit, jedem Gas zu liefern. Und ich sage ganz ehrlich, wenn die Menschen irgendwann anfangen zu frieren, dann ist dir das völlig egal, von wem sie das Gas bekommen. Und dann könnte es Russland sein. Darauf baut man natürlich in Russland.
Ja, es ist auch richtig, dass man grundsätzlich nicht jede Tür zuschlägt. Ich würde mir das für alle Länder wünschen. Aber wir wünschen uns ja sowieso, dass man in Diplomatie und Friedensverhandlungen eintritt. Und zwar wirklich dann auch die Kriegsherde auf dieser Erde zu beseitigen versucht. Ich denke mal, was die Energiefrequenzen, was das morphogenetische Feld angeht, sind wir auf diesem Weg. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass du gerade ein langes Gespräch geführt hast, da durfte ich ein bisschen zuhören, mit Dieter Bröers, dem Biophysiker, der ja auch bester Dinge ist, dass da große Umwälzungen stattfinden. Ihr habt ein Vorgespräch geführt für unseren Kongress, den wir geplant haben für nächstes Jahr im März. Und da kann man ja auch von kosmischer Seite durchaus zuversichtlich sein.
Ja, natürlich. Es gibt ja die sogenannten Umpolungen und auch die Begrifflichkeiten von wandernden Polen, die magnetischen Pole, die wandern. Nun ist es so, dass da auch sehr viele Irrtümer und auch Fantastereien herumkursieren. Man kann das Ganze wissenschaftlich ordnen und dann auch sauber, konkret in den geistigen Kontext einarbeiten. Und wenn man weiß, dass durch die Rücknahme der Magnetosphäre, der Ionosphäre, das sind bestimmte Schutzschilder, die die Erde hat, dass dadurch natürlich ganz besondere kosmische Kräfte auf den Menschen wirken und damit auch auf den biologischen Organismus, der natürlich den Geist mit beinhaltet in dem Moment, dann werden wir natürlich feststellen, dass da Veränderungen stattfinden. Und die sind eben nicht untergangsvisionsmäßig einzuordnen, sondern im Gegenteil.
Andreas, am 5. Dezember hat die Europäische Union ein Importverbot für russisches Erdöl auf dem Seeweg in Kraft gesetzt. Außerdem zusammen mit anderen G7-Staaten einen Preisdeckel auf russisches Öl in Höhe von $60 pro Barrel. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Russland hat aber längst Gegenmaßnahmen angekündigt. Und da dürfte auch interessant sein, was ist denn da geplant?
Also erstmal muss man hier nochmal klarstellen, dass wir hier eine grundsätzliche Fehlberichterstattung des Westens haben, indem die Rohstoffpreisexplosion allein überhaupt den russischen Militärmaßnahmen in der Ukraine zugeordnet wird. Ich finde das auch nochmal ganz wichtig. Also die irren Preisgefüge, die wir haben und hatten im Öl- und im Gasmarkt, nehmen wir mal Gas, sind schon längst vorher im Rahmen der Corona-Politik nach oben geschossen. Wenn wir alleine mal ins Jahr 2021 gehen, da hatte sich der Gaspreis schon verzehnfacht. Ich möchte wiederholen, 2021 hat sich der Gaspreis schon verzehnfacht in Deutschland und viele haben darunter gelitten. Und das Ganze hängt natürlich eben nicht mit dieser Geschichte mit der Ukraine zusammen, sondern schlicht mit den Corona-Maßnahmen. Da gab es nämlich noch gar keinen Ukraine-Krieg. Aber die Propaganda der Hofmedien übersieht auch diese wichtigen Zusammenhänge. Okay, zurück zu dem Erlass der russischen Behörden in Bezug auf den Preisdeckel des Westens bei diesen russischen Ölimporten. Also, der Westen will den Seetransport ja von russischem Öl weltweit unterbinden, wenn der Käufer mehr als 60 Dollar pro Barrel zahlen will. Darüber hatten wir ja berichtet. Das soll dann passieren über Verweigerung von Versicherungen und so weiter. Nun hat Russland aber angekündigt, keinem Staat mehr Rohöl zu liefern, wenn er sich dieser Price Cap Coalition anschließt oder wenn eine Kundenorder eine Preisobergrenze als Bedingung für den Verkauf vorsieht. Also jeder, der da mitmacht, der bekommt dann kein Öl mehr.
Ja, und Moskau behauptet, dass diese Preisobergrenzenpolitik seine Ölproduktion und Wirtschaft nicht ernsthaft beeinträchtigen würde. Das melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und die russische Ölproduktion war ja im Frühjahr unmittelbar nach Kriegsbeginn gesunken, hat sich dann aber bis Juni wieder stabilisiert. Dennoch steuert Russland wegen hoher Einnahmen aus dem Export von Öl, Gas und anderen Rohstoffen auf einen Rekordüberschuss in seiner Leistungsbilanz zu. Denn die hohen Energiepreise gleichen den Rückgang der Exportmenge natürlich mehr als aus.
Ja, und hier wird so ziemlich deutlich, wie hoch die Qualität auch des deutschen Wirtschaftsministers einzuschätzen ist. Ja, der Überschuss in Russland summierte sich von Januar bis November 2022 bereits auf 225,7 Milliarden US-Dollar Überschuss, während er ein Jahr zuvor, also 2021, noch bei 108,6 Milliarden Dollar gelegen hatte. Das heißt, weniger als die Hälfte. Das heißt, der Überschuss in Russland hat sich mehr als verdoppelt und das im Rahmen der Sanktionen. Also kommen wir aber weiter. Der größte Profiteur ist aus meiner Sicht China in dem Spiel um die Preise. Und dort schließt man jetzt langfristige Verträge mit Russland natürlich zu günstigen Preisen und kann somit die raffinierten Produkte, die man aus dem Öl herstellt, weltweit höhere Gewinnspannen natürlich einbauen. Und damit ist man natürlich auch konkurrenzfähig und vor allem ist der Westen dadurch konkurrenzunfähig geworden. Also der Preisdeckel wird also dazu führen, dass der Ölpreis außerdem hoch bleiben wird. Denn die Preisobergrenze hat vor allem auch noch zusätzlich Anreize für die OPEC-Staaten geschaffen, ihre Fördermenge weiter noch zu reduzieren, um den durchschnittlich erzielten Ölpreis nochmal ihrer Exporte zu erhöhen.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Wie immer, der Westen schneidet sich mit seiner Politik immer und immer wieder ins eigene Fleisch.
Ja, so ist es. Also die Rohstoffe steigen weiter und verschärfen die ohnehin schon dramatische Lage, vor allem in Europa, weil die Wettbewerbsfähigkeit so oder so schon am Ende ist auf den Weltmärkten. Das muss man sehen. Gleichzeitig gewinnt aber die russische und die chinesische Wirtschaft bei dem Spiel. Und China und Russland wissen natürlich ganz genau, dass zum Beispiel erneuerbare Energien derzeit überhaupt keine wirkliche Alternative darstellen, weil sie ja massive Investitionen in den Abbau von Kupfer, Kobalt und seltene Erden erfordern würde. Zusätzlich noch dazu die Umweltschäden, die man damit forcieren würde, durch die sogenannten alternativen Energien. Also mit der Preisdeckelung für die russischen Öleinkäufe, da legt der Westen möglicherweise hier den Grundstein für einen neuen Rohstoff-Superzyklus der Preisexplosion. Das wird also den Europäern noch mehr Schaden verursachen. Und wenn man jetzt dabei berücksichtigt, dass die OPEC-Staaten, vor allem die Araber, mit der neuen Machtstruktur im Westen sympathisieren.
Im Osten sympathisieren,
also Russland, China und so weiter, kann man sich die kommenden Schäden für den Westen relativ leicht zusammenrechnen.
Ja, also man kann es wirklich alles schwer verstehen und man fragt sich, wem dient die EU eigentlich? Naja, haben wir ja auch schon öfter hier besprochen. Denn der Norden Amerikas, der hat ja eigene Rohstoffe und kann relativ entspannt bleiben, kann auch teuer verkaufen.
Ja, das ist der Punkt. Also in zum Beispiel Kanada oder auch in USA werden wir keine Ölprobleme oder Gasprobleme, zumindest keine Nennenswerte haben, weil die selber produzieren können.
Ja, aber selber produzieren ist die eine Sache, aber das Benzin hier ist auch bannig teuer.
Natürlich ist das Benzin teuer, aber es ist eben halt etwas da. Es gibt ja irgendwann eine Situation, wo selbst der Preis nicht mehr reicht, weil einfach nichts mehr da ist. Wenn es physisch am Ende ist, dann wird es eng. Also wir kommen bei diesen ganzen Entwicklungen dazu immer wieder, dass diese Verwirrungen, die hier aufgebaut werden, letztendlich nur dem Wirtschaftsstandort Europa schaden. beziehungsweise sogar schaden sollen. Das muss man mal die Frage stellen. Wir sehen, dass der europäische Wirtschaftsstandort einer der größten der Welt war und der jetzt mehr oder weniger als Konkurrent für alle anderen Teilnehmer, und dazu gehört übrigens USA, dazu gehört auch Russland und auch China, Iran, Arabien und so weiter, dass der plötzlich wegfällt. Das heißt, hier werden große Marktanteile frei, die die anderen sich mehr oder weniger einverleiben könnten.
Ja, wir haben ja auch letzte Woche über Afrika gesprochen, über neue Verbindungen, neue Liaisons, im Gegensatz zu den Verhandlungen, die dann Herr Habeck in Namibia geführt hat. Aber gut. Es gibt Sanktionen über Sanktionen, so bereiten jetzt auch, das meldet wer überhaupt, auch die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die USA bereiten jetzt neue Sanktionen vor, nicht gegen Russland, sondern gegen chinesische Firmen. Also auch da schießt man sich weiter ein. Die Wirtschaftsnachrichten schreiben völkerrechtswidrige Sanktionen gegen chinesische Technologiefirmen. Abgeordnete beider Parteien brachten einen Gesetzentwurf in den Kongress ein, der Huawei und andere chinesische Telekom-Ausrüster von Geschäften mit US-Banken ausschließt. Zudem starteten sie eine gesonderte, ebenfalls überparteiliche Initiative zum Verbot der Video-App TikTok in den USA. Die ist ja nun auch wirklich sehr bekannt.
Ja, daran sieht man so ein bisschen das Paradoxon, was da steht. Wir haben gerade gehabt, dass jetzt China extrem partizipiert von den Sanktionen gegen Russland, weil sie jetzt billig Rohöl aufkaufen. Rohöl ist ja nicht nur zum Verbrennen, sondern auch zur Produktion von hochwertigen Kunststoffen, zum Beispiel von Gehäusen, auch von Handys und so weiter oder von Computern geeignet. Das heißt, hier bekommen die Chinesen einen extremen Wettbewerbsvorteil durch die Sanktionen. Auf der anderen Seite werden Sanktionen gegen China gemacht in anderen Bereichen, um sie damit wiederum zu schädigen. Und daran merkt man so, dass die linke Hand nicht merkt, was die Rechte tut.
Ja, aber mit diesem neuen Gesetz sollen eben Huawei und andere Firmen auf eine schwarze Liste des Finanzministeriums gesetzt werden. Und das schließt diese Unternehmen faktisch vom gesamten US-Finanzsystem aus. Bloomberg zum Beispiel berichtet, dass über 30 chinesische Firmen von diesen Sanktionen betroffen sein sollen. Und die Parlamentarier werfen Huawei und anderen sogenannten nicht vertrauenswürdigen Mobilfunkausrüstern Spionage vor. Und der Konzern bestreitet das natürlich. Ich meine, Andreas, dass Huawei eventuell Spionage betreiben könnte, darüber haben wir vor fast 3 Jahren diskutiert.
Das ist richtig so, und insofern ist das auch nachvollziehbar. Aber nochmal, was schadet es der chinesischen Wirtschaft? Wir sind ja jetzt vor allem auch auf dieser ökonomischen Bewertung unterwegs. Sonst machen wir ein neues Fass auf, wie die Kontrollfunktionen und eben halt die Menschenrechte in den jeweiligen Staaten, auch in China. Da gibt es ja viel zu sagen. Wir sehen auf jeden Fall eines, dass die physische Ökonomie, wir müssen unterscheiden zwischen einer physischen Ökonomie, die den Menschen dient, in den Grundbedürfnissen Essen, Trinken, Wärme. Ich rede hier also quasi von 3 Faktoren, Essen, Trinken, Wärme, die zurzeit in Deutschland mit einem Fragezeichen versehen werden. So weit sind wir, dass die Grundbedürfnisse hier ein Riesenproblem mittlerweile spielen. Und hier handelt es sich mehr oder weniger um Sanktionen, die sich jetzt auf einen Handymarkt oder auf einen Elektronikmarkt konzentrieren, die für das reine Überleben in kritischen, echten Phasen nicht relevant sind. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, danke schön. Übrigens, ganz kurz, hast du es mitbekommen, dass in Berlin in einem riesengroßen Aquarium, also nicht im Aquarium, sondern das Aquarium im Hotel Radisson Blu zerbrochen ist, dass da 1 Million Liter waren das, glaube ich, Wasser, ne? Die sich da jetzt in diesem Hotel ergießen und tote Fische überall rumliegen.
Also das mit den toten Fischen tut mir am meisten leid. Das mit dem Wasser, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nur ein kleiner Schaden. Aber es tut mir wirklich leid um die Tiere. Aber das sind eben halt Probleme, die auftauchen können.
Ich kenne dieses Aquarium. Ich war ja auch in diesem Hotel schon öfter früher. Und ich hatte immer Angst vor diesem Riesenaquarium. Weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass das mal nicht auseinanderplatzen könnte.
Naja, gut, das ist jetzt ein Thema, da kann ich schwer etwas zu sagen. Also ich persönlich bin ja jemand, der auch sagt, wenn muss vor allem eben halt eine Sicherheit eingebaut sein, wenn es platzt, vor allem, dass die Tiere gerettet werden können. Es tut mir leid, aber ich rede hier von den Tieren.
So, unser Tierschützer, der ist Andreas so. Popp. Ist ja auch richtig, hast ja recht. So, und wir bleiben aber noch bei den Chinesen, denn Andreas, das Thema Gold, das kommt immer mehr auf die tägliche Agenda und aktuell überstürzen sich die Ereignisse geradezu, gerade vor dem Hintergrund von Rezession, Inflation, Krieg, präsentiert sich ja Gold den großen und kleinen Investoren und Staaten als sicherer Hafen. So beschreiben es auch die deutschen Wirtschaftsnachrichten. Und nach Angaben des Branchenverbands World Gold Council haben die Zentralbanken der Welt im dritten Quartal so viel Gold gekauft wie niemals je zuvor, nämlich fast 400 Tonnen. Und dabei blieben der oder die Käufer von mehr als drei Viertel dieses Goldes anonym und man hat sich die ganze Zeit gefragt und spekuliert, wer steckt denn hinter diesem historischen Goldrausch? Und die größten offiziell gemeldeten Goldkäufe kamen von den Zentralbanken der Türkei, Usbekistans und Indiens, da hat man neulich schon drüber gesprochen. Die haben gekauft 31 beziehungsweise 26 beziehungsweise 17 Tonnen circa. Insgesamt beläuft sich die Summe der von Zentralbanken gemeldeten Goldkäufe auf etwa 90 Tonnen. Also was ist mit den restlichen 300 Tonnen netto?
Also man muss hier erstmal eines dabei wissen. Wir reden hier von einem sehr kleinen Markt und nicht viel Gold, welches auf der Erde existiert. Wenn wir mal das gesamte Gold der Erde, welches jemals gefördert wurde, auf einen Haufen legen und zu einem Würfel formen würden, dann hätte der Würfel eine Kantenlänge von nicht einmal 20 Metern. Das ist alles Gold der gesamten Erde, überall, was in den Zähnen ist. Deshalb schlafe ich nachts mit dem Kopf im Tresor. Oder was man eben halt findet in irgendwelchen Kronenjuwelen oder sonst was. Was
Länge, da noch Breite, macht. Höhe, 20 Meter?
Länge, Breite, Höhe, je 20 okay. Meter. Genau, eine Kantenlänge von einem Würfel, 20 Meter. Dann kann man sich vorstellen, ein Würfel mit 20 Metern Höhe. So, das ist alles Gold. Da sind also 400 Tonnen, die da mal den Besitzer wechseln, schon eine ziemlich große Nummer. Also im November wurde ja schon berichtet, dass die chinesische Zentralbank derzeit ein extrem wichtiger Goldaufkäufer ist und wahrscheinlich auch hinter diesen historisch hohen Käufen jetzt im dritten Quartal stecken könnten. Man muss wissen, dass USA natürlich auch gute Gründe dafür hat, weil sie über extreme Dollarreserven verfügen. Und sie haben natürlich eines erkannt, wie man mit Russland umgeht. Russland, da werden zum Beispiel die Dollarreserven im Ausland eingefroren und die Russen kommen nicht ran. Ich meine, damit ist natürlich das Vertrauen in die US-amerikanische Währung und auch in den Euro mehr oder weniger auf der Welt gebrochen. Viele werden sich jetzt von US-Dollar und von Euro trennen, weil sie wissen oder damit rechnen müssen, dass schlicht und ergreifend das Ganze mal beschlagnahmt wird. Und das ist eben halt so, dass also zum Beispiel die Analysten vermuten, dass die diesjährigen Finanzsanktionen des Westens gegen Russland in diesem Zusammenhang auch eine entscheidende Rolle gespielt haben. Denn im Rahmen der Sanktionen hat der Westen zum Beispiel Fremdwährungsreserven in Größenordnung von 300 Milliarden Dollar beschlagnahmt.
Russische
Dollar eben halt, die in den Auslandskonten sich bewegen, also außerhalb Russlands, die sind beschlagnahmt worden. Nochmal, diese wichtige Information, dass damit das Vertrauen in das westliche Geldsystem schwerstens erschüttert wird für die gesamte Welt, ist einer der entscheidenden Faktoren und könnte gigantische Probleme jetzt mit der Westwährung und auch mit dem US-Dollar mit sich bringen und auch mit dem Euro, der ja sowieso schon aufgegeben wurde aus meiner Sicht. Okay, nicht beschlagnahmen konnte der Westen hingegen natürlich die russischen Goldreserven, die das Land im Verlauf der letzten Jahre immer wieder aufgestockt hatte und die in weiser Voraussicht sämtlich auf russischem Boden natürlich lagern. Wir wissen, dass also Russland in den letzten Jahrzehnten extrem Gold aufgekauft hat.
Ja, und dann will man wahrscheinlich von chinesischer Seite so einen, die Wirtschaftsnachrichten, die Deutschen nennen es einen extremen Diebstahl, wie er Russland vom Westen zugefügt worden ist. Das scheint China damit jetzt offensichtlich vermeiden zu wollen.
Ganz offensichtlich. Und wir dürfen nicht vergessen, dass China über Billionen, ich rede nicht über amerikanische Billions, sondern über echte Billionen oder in amerikanisch Trillions, Größenordnung an US-Dollar verfügen. Man muss wissen, dass die Federal Reserve eigens für die chinesische Regierung eigene Dollarnoten gedruckt hatte, mit 1 Milliarde drauf. Das heißt, eine Dollarnote, wo drauf steht 1 Milliarde US-Dollar, weil sonst zu viel Geld eben halt durch die Gegend fliegen würde, wenn sie es eben halt in bar haben wollten. Eine ganz wichtige Voraussetzung. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass China jetzt anfängt, Stück für Stück, und ich glaube sogar in diesem Fall auch die Goldbestände von der Russischen Föderation zum Beispiel auch zum Teil rauskauft, um die Russen auch finanziell noch zu unterstützen, weil die natürlich jetzt auch relativ neu dabei sind, sich wirtschaftlich aufzustellen im Rahmen dieser neuen multipolaren Welt, die ja nun kommen könnte.
Also wie es hier heißt, hier wird ein japanischer Marktanalyst zitiert, Itsuo Toshima heißt er, und der sagt, China hat wahrscheinlich eine beträchtliche Menge Gold von Russland gekauft und die chinesische Zentralbank habe wahrscheinlich einen Teil der Goldbestände der Zentralbank der Russischen Föderation sogar im Gesamtumfang von mehr als 2000 Tonnen gekauft.
Also das heißt, dass Russland über 2000 Tonnen verfügt und China einen Teil aus diesen 2000 rausgekauft hat. Die haben auf keinen Fall die 2000 Tonnen gekauft. Das wäre völlig unmöglich. Aber wir sehen hier auf jeden Fall den Trend, in welche Richtung es sich hier gerade entwickelt.
Ja, ich danke dir. Also das sind ja wirklich sehr, sehr spannende Meldungen und ich denke, was sagst du?
Ja, was jetzt noch ganz wichtig ist bei der Geschichte, ist natürlich jetzt auch, dass natürlich die Preise in dieser Form natürlich nach oben steigen werden. Und ich merke natürlich auch anhand vieler Mails, die ich gerade bekomme, wie schätzt du denn die Goldpreise ein? Ja, die werden wahrscheinlich schon hochgehen. Ich sehe, dass viele momentan versuchen, sich jetzt auch alternativ eben mit Gold einzudecken in physischer Form. Aber ich sehe natürlich auch einen weiteren Trend, die immer mehr aufkeimende Sorge, dass ein Goldverbot drohen könnte. Ich will das mal ganz vorsichtig ansprechen. Aber wenn gerade Zentralbanken wie die chinesische und die russische und auch andere indische, indonesische und so weiter die Goldreserven aufkaufen, dann könnte es sein, dass eine goldgedeckte Währung durchaus eine neue Ära einleiten könnte. Und wenn wir wüssten, dass in Deutschland auch relativ hohe Goldreserven sind, auch wenn man nicht genau weiß, wo sie sind, weil die Amerikaner sie für Deutschland sicher verwalten, und das wollen wir mal glauben, dann werden wir schon sehen, dass da momentan Gold die neue Zukunft sein könnte im Währungssystem. Und das sorgt natürlich viele Leute. Ich habe momentan viele Anfragen, die sagen, wie ist denn das, ob man einen Teil jetzt eventuell in Diamanten umschichten sollte? Wie geht man vor, wenn man auch größere Vermögen hat, sich so eine Art Airbag mit einzubauen in die Finanzstruktur? Also man merkt schon, dass jetzt da ziemlich viel am Drehen ist, gerade weil diese Reserven aufgekauft werden, vor allem im Osten.
Sprach der Währungsgold- und Diamantenexperte Andreas Popp. Ihr Lieben, wir haben Wochenende. Wir machen heute 3 Minuten früher Schluss als sonst. Die Welt ist im Umbruch. Wir reden seit 3 Jahren davon. Für uns alle ist es wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, einfach hinauszugehen in die Natur, egal welches Wetter, einen Baum zu umarmen, sich zu verbinden mit der Natur und den Naturgesetzen folgen zu wollen. Denn das ist die Zukunft. Nur so bekommen wir es hin. Unter diese ganzen Überschriften gehören dann auch Friede, Freiheit, Glück, Meinungsfreiheit. Und ihr seht an den Ereignissen, es dreht sich langsam. Zwar manchmal ganz schön langsam, aber es dreht sich. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns heute Nachmittag wieder hören beim Abendgebet. Andreas, dir danke ich für deine Expertise, die du uns heute wieder zur Verfügung gestellt hast. Und wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
Ja, die wünsche ich dir auch. Alles Gute. Wir sehen uns dann am Montag.